Wir wollen dann beten. Vater, wir danken dir für die Gnade dieser Stunde. Wir danken dir, dass wir Gemeinschaft im Licht haben dürfen heute Abend. Gemeinschaft mit dir und deinem Sohn im Heiligen Geist. Und wir bitten dich, dass wir dein Angesicht schauen dürfen in deinem Wort. Wir bitten dich, dass du selbst uns dein Wort aufschließt, dass du selbst es bist, der uns das Brot des Lebens bricht. Wir stehen vor dir und warten auf dein Reden. Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen, und segne unseren Bruder, den du uns gesandt hast, um dein Wort uns zu sagen. Danke, dass du uns segnest. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du mehr tust, als wir bitten und verstehen können. Amen.
Amen. Bitte, ich mache nur das Fenster zu, sonst zieht's.
Liebe Geschwister und Freunde, ich darf vielleicht zu Anfang noch einmal kurz zurückkommen auf das eben schon genannte Buch, Was ist der Mensch im Licht der Bibel? Ich habe da auch auf zwei Seiten eine Zusammenstellung gemacht von Antworten auf diese Frage. In der weltlichen Literatur spielt das natürlich auch eine große Rolle und in der Theologie und in der Bibelauslegung. Was ist der Mensch? Ich habe da sehr verschiedene Äußerungen einmal, und das ist faszinierend. Also die Aussage eines Amerikaners, Sagan, die hat mich besonders fasziniert. Jeder einzelne von uns stellt in kosmischer Sicht eine Kostbarkeit dar. Schlagen wir also dem Andersdenkenden nicht gleich den Schädel ein, denn in 100 Milliarden Galaxien werden wir seinesgleichen nicht noch einmal begegnen. Also wenn ich aus dem Sonnensystem rauskäme, wenn ich in andere Galaxien hineinkäme, Vorsicht, schwarze Löcher, nicht zu nah, wenn ich in 100 Milliarden Galaxien herumsuchte, dich fände ich nicht mehr und mich entdeckst du auch nicht. Ist das nicht kostbar? Ist das nicht eine Einzigartigkeit? Jemand hat geschrieben, Sternenstoff hat einen Streich gespielt. Jemand hat geschrieben, eine Wegwerfpackung gerade gut genug, ein paar Gene eine Generation weiter zu transportieren. Ja, es kommt noch schlimmer. Der Mensch ist eine Hautkrankheit der Erde, ein Ungeziefer der Erdrunde, ein Fehlschlag der Natur, ein Irrweg der Evolution. Das sind alles Zitate aus weltlichen Büchern und solche Autoren kommen sich sehr ehrlich vor. Wollen wir doch endlich mal den Menschen zeigen, wie elend und jämmerlich er ist, am besten gäb's die gar nicht. Ganz anders, was Gläubige schreiben, ganz anders. Zum Beispiel der Theologe Karl Heim, der in Tübingen wirkte. Der ewige Gott zieht dieses kleine Wesen zu sich herauf und macht den Menschen zu seinem Gegenüber, zu seinem Partner, zu seinem Du, mit dem er sprechen kann, wie ein Mensch mit seinesgleichen spricht. Er zieht ihn in seine persönliche Gemeinschaft hinein, Karl Heim. Das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Ist ja nicht mein wichtigstes Buch. Das ist ein anderes, nämlich die Übersetzung des Neuen Testamentes, die ich erarbeiten durfte in fünfjähriger Arbeit von 1997 bis 2002, was im Hensler Verlag in Holzgerlingen erschienen ist. Drüben in der Buchhandlung habe ich ein Ansichtsexemplar gesehen. Die müssen wohl das Lager mal wieder auffüllen. Ich habe keines zum Verkauf gesehen, auch hier nicht, aber die werden da schon für Nachschub sorgen. Und ich wundere selber mich darüber, da kommt Gott und sagt im Frühjahr 1997, übersetz doch mal das Neue Testament, du kannst doch gut Griechisch, du hast doch schon als 19-Jähriger in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, als der Wolfgang Kärntchen auch mit mir in Gefangenschaft war, da hast du doch schon angefangen Griechisch zu üben. Und das hat dich dein ganzes Leben begleitet. Mach doch mal, ein bisschen Deutsch kennst du auch. Und die Anmerkungen, habe ich bald herausgefunden, die müssen unbedingt dabei. damit man so manches gleich erklärt bekommt. 1000 Seiten, 20 Euro, das ist eigentlich noch wichtiger als dieses Buch. Das dürfen Sie aber auch kaufen, das ein bisschen weniger wichtige. So, nun zu unserem Thema. Es geht heute Abend und morgen früh um Römer 8. Es geht heute Abend und morgen früh um das wunderbare, einzigartige Kapitel Römer 8. Vielleicht sind hier Jüngere oder Ältere, die noch nicht lange mit der Bibel leben, erst 2, 3 Jahre oder ein halbes Jahr. Herzlich willkommen, wir waren alle mal Anfänger beim Bibellesen, alle. Andere kennen die Bibel seit 20, 30 Jahren und dann ist ihnen vielleicht Römer 8 ein Begriff. Römer 7 ist ihnen ein Begriff, Römer 8 ist ihnen ein Begriff. Man könnte natürlich über das Kapitel Römer 8 eine ganze Woche sprechen. Ich muss also etwas zusammenfassen. Heute Abend erst einmal die Verse 1 bis 17. Ich lese es aber in Teilen. Ich lese gleich erst einmal die Verse 1 bis 4. Heute Abend 4 Punkte. Wir haben das Lied gesungen, Ist jemand nun in Christo, von Karl Geier. Und zwar habe ich das deswegen vorgeschlagen, weil das ja den Anfang bildet in Römer 8. Keine Verurteilung für die in Christus Jesus. Ich möchte es in 4 Teile teilen. Erstens, Kinder Gottes wissen um 3 befreiende Tatsachen. Zweitens, Kinder Gottes durchschauen das Wesen des Fleisches. Drittens, Kinder Gottes erfahren Geistes Innewohnung und Geistes Leitung. Viertens, Kinder Gottes haben Vertrauen zum Vater. Also ich lese die Bibel gern flächenmäßig. Ich bewundere immer Pfarrer, Prediger, Verkündiger, Brüder, die so über einen einzigen Bibelvers eine ganze Stunde reden können. Das ist nicht so meine Stärke. Da müsste ich sehr ziehen, gummiartig, was kann ich denn aus dem Vers noch alles herausholen? Das ist mir einfach nicht so gegeben. Ich habe gerne eine ganze Fläche und ich überfliege. Gleichsam machen wir einen Hubschrauberflug über Römer 8, 1 bis 17 und setzen hier und dann zu einer Landung an und gucken uns das ein bisschen genauer an, was da steht. Dann erheben wir uns und fliegen wieder weiter. Hat ja auch seine Vorteile, wenn wir die Bibel in Zusammenhängen erfassen. In Zusammenhängen, ganz wichtig. Der altgewordene Bibelausleger Heinrich Langenberg, manche kennen vielleicht seine Bücher, der hat immer wieder darauf hingewiesen, die Bibel im Zusammenhang lesen. Wie viel Missbrauch hat man schon mit Bibelsätzen und Worten getrieben, die man einfach so rausgenommen hat. Ohne Zusammenhang können Sie mit der Bibel alles beweisen. Da können Sie sogar beweisen, es ist kein Gott, es gibt keinen Gott. Steht doch geschrieben. Ja, was steht denn davor? Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Ach so, Zusammenhang beachten, das ist immer ganz wichtig. Erstens, Kinder Gottes wissen um 3 befreiende Tatsachen, die finden wir in den ersten 4 Versen, die ich jetzt lesen möchte. Also gibt es jetzt keine Verdammnis, schon schlecht übersetzt, das ist in der Schumacher-Übersetzung dann doch besser zu finden, entschuldigen Sie die Eigenwerbung. Ich habe die Elberfelder vor mir aus dem Grunde, weil ich da eben eine ganze Bibel habe. Ja, wenn ich mal was aus dem Alten Testament brauche, von Schumacher gibt es ja keine ganze Bibel, nur das Neue Testament und Jesaja. Verdammnis ist nicht richtig übersetzt, da denken wir gleich an Höllenflammen und Pein. Es ist einfach Verurteilung gemeint, ein abfälliges Urteil Gottes. Ich werde das gleich noch näher erklären. Also gibt es jetzt keine Verurteilung für die in Christus Jesus. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich oder mich, da gibt es verschiedene griechische Lesarten, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, geschwächt war, tat Gott indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Drei befreiende Tatsachen. Die erste heißt, keine Verurteilung für Menschen in Christus Jesus. Was sind denn das für seltsame Menschen? Menschen in Christus Jesus. Gibt es sowas? Sind wir das? Bist du das? Bin ich das? Ja, das bin ich. Das weiß ich genau. Und viele hier im Raum sind es. Ob alle, das weiß ich ja nicht, weil ich sie nicht alle genau kenne. Menschen in Christus Jesus, das sind Menschen in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Ich unterscheide davon Golgatha-Spaziergänger, wie ich sie nenne. Golgatha-Spaziergänger. Es gibt Leute, die sich für Christen halten, die sind aber nur Golgatha-Spaziergänger. Sie sind vielleicht getauft und konfirmiert, aber sie sind Golgatha-Spaziergänger. Das heißt, sie erinnern sich gelegentlich dran, besonders an Karfreitag. Ach ja, Jesus ist ja gestorben. Ja, vielen Dank, Jesus, du bist auch für mich gestorben. Vielen Dank. Wenn aber einer sich in übrigen Tagen des Jahres um diesen Jesus nicht oder wenig kümmert, dann ist er nur ein Golgatha-Spaziergänger, der einmal im Jahr so gelegentlich, vielleicht auch mal an einem Sonntag, das Kreuz von Ferne grüßt. Vielen Dank, Herr, auch für mich. Aber im Übrigen geht er seinen Weg. Jesus ist nicht wirklich sein Herr, der zu bestimmen hat in seinem Leben, mit dem er täglich lebt. Also 2. Korinther 5, Vers 17 gibt uns ja Paulus selber eine Definition, was das für Menschen sind. 2. Korinther 5, Vers 17. Keine fehlerlosen Leute, das ist nicht gemeint. Aber so wie sie sind, flüchten sie sich immer wieder zu ihrem Herrn, haben sie immer wieder Kontakt, beten zu ihm. Menschen in Christo sind nicht Menschen, wo die Mutter die Tochter mal fragt, hast du auch mal wieder in der Bibel gelesen, hast du auch mal wieder gebetet, ja, vor 8 Tagen, sondern Menschen in Christo, die wollen das, die spüren, dass sie das haben müssen, die können und wollen ohne den Herrn nicht mehr leben. 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christo ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da ist also was Neues im Leben irgendwann hineingekommen. Neue Interessen, neue Triebe, du willst Gemeinschaft, du hast Interesse am Worte Gottes. Gerade in der heutigen Zeit, in der so viel Verführerisches in der Welt ist, in der die Medien einen so starken Einfluss ausüben, das sieht man ja jetzt wieder. Einerseits freut mich's ja, wenn da so ein Fußballspiel ist und die Straßen sind fast leer, da kann ich dann gut fahren. Aber es zeigt auf der anderen Seite auch, dass der Medieneinfluss ganz stark ist. Ich will ja nicht sagen, dass so ein Fußballspiel was Schlechtes ist. Nö, das will ich nicht sagen. Die leibliche Übung ist zwar wenig nütz, aber wenig ist mehr als null, schreibt der Apostel Paulus ja mal, die leibliche Gymnasia ist wenig Nütze. Besser Fußballbegeisterung als die Begeisterung, die wir, als ich jung war, eingeimpft bekamen, nämlich Kriegsbegeisterung bei Hitler. Besser Fußballbegeisterung als Kriegsbegeisterung. Also schön. Wenn jemand in Christo ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Kennen wir das aus unserem Leben? Wahrscheinlich, sonst wären wir heute Abend wohl nicht hier. Denn irgendwo wird auch wieder Fußball gespielt, oder nicht? Ich weiß aber leider nicht zu sagen, wann und wo, wer gegen wen. Ist doch nicht so wichtig. Gottes Wort ist 100-mal, 1000-mal natürlich wichtiger. Nun ist da die Rede von einem Katakrema. Ich sagte schon, die Übersetzung Verdammnis ist nicht gut, sondern Verurteilung. Und dieses Wort Katakrema kommt in Römer 5 zweimal vor. In Römer 5, Vers 16 und Vers 18. Mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte, Adam, denn das Urteil, das Krima, führte von einem zur Verurteilung. Das Krima führte zum Katakrima, zum abfälligen Urteil. die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Und Römer 5, Vers 18 steht das Wort Verurteilung, Katakrima, auch noch. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verurteilung kam, abfälliges Urteil, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Die wenigsten von uns werden noch den Bruder Karl Geyer kennengelernt haben. Er starb ja 1955. Wer erinnert sich noch an Karl Geyer? Ah ja, sind doch welche da. Ah ja, mehr als zwei oder drei. Schön. Karl Geyer war es gegeben, schwierige Bibelzusammenhänge und biblische Ausdrücke, schwierige Wahrheiten, die man kaum versteht, wo die Theologen dran herummachen, in einfachen Bildern zu erklären. Was ist ein Katakrima? Was ist eine Verurteilung, ein abfälliges Urteil Gottes? Gott hat es nach 1. Korinther 15 mit zwei Sorten Mensch zu tun. Der erste Mensch Adam, der zweite Mensch Christus. Wir gehören entweder zu der ersten Sorte von Adam her oder zu der zweiten Sorte, die von Christus herkommt und von ihm Leben empfing. Das steht in 1. Korinther 15 hinten so in den Versen um 40 herum. Steht auch in Römer 5. Römer 5. 1. Korinther 15, Adam-Christus-Gegenüberstellungen. Gott hat es mit zwei Sorten Mensch zu tun. Zu der ersten Sorte gehören wir alle von Natur aus. Die Frage ist, ob wir schon zur zweiten, besseren gehören. Und nun sagte Karl Geyer Folgendes, um das zu illustrieren. Ein Bauer hat einen Kartoffelacker, aber im Herbst sagt der Bauer zu seiner Frau, die Sorte nehmen wir nicht mehr. Die ist ja so anfällig für Fäulnisbakterien. Wir sehen uns nach einer anderen Sorte um. Das genau ist Katakrima. Das ist ein abfälliges Urteil Gottes. Diese Sorte kann ich nicht gebrauchen. Diese Sorte ist ja so anfällig für die Sünde. 1. Mose 3, Schlange, Sündenfall. Diese Sorte ist ja so anfällig für die Sünde. Und wer von uns wäre von Natur aus nicht anfällig für die Sünde? Also, wir sehen uns nach einer anderen Sorte um. Und das ist eben Jesus Christus als Prototyp der neuen Menschheit. Und das ist Jesus Christus und die zu ihm gehören und die wachstümlich sein Wesen empfangen. Und zu diesen Menschen, die in Lebensverbindung mit Jesus sind, und das sind ja wohl die meisten in unserer Mitte, zu den Menschen, die in Lebensverbindung mit Jesus leben, da sagt Gott nicht mehr, ich kann dich nicht gebrauchen, diese Sorte kann ich nicht gebrauchen. Kein Katakrima, kein abfälliges Urteil, sondern im Gegenteil. Was ist das Gegenteil? Ich kann dich gebrauchen, ich will dich gebrauchen. Mein Punkt 1 hieß, Kinder Gottes wissen um drei befreiende Tatsachen. A, keine Verurteilung für die in Christus Jesus. B, das höhere Gesetz hebt das Niedere auf. Das höhere Gesetz hebt das Niedere auf. Das ist ja alles nicht so leicht zu verstehen, was Paulus hier schreibt. Und ich nehme es niemand übel, wenn er sagt, da komme ich mal überhaupt zunächst nicht mit. Da verstehe ich mal überhaupt nichts. Deshalb braucht man ja Erklärung. Deshalb kommen Sie ja auch hierher. Da heißt es also in Römer 8, Vers 2, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt also ein Gesetz des Geistes des Lebens. Wenn wir dann noch zurückgehen nach Römer 7, die letzten Verse, da spricht Paulus ja auch von verschiedenen Gesetzen. Eines ist wieder anders, es wäre ein Thema für sich. Er sagt in Römer 7, 21, ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, das Böse vorhanden ist. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde. Und am Schluss von Römer 7 sagt er dann, also diene ich nun selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleisch aber der Sünde Gesetz. Das sind Menschen in einem elenden Zwiespalt. Ich komme wohl gleich nochmal auf Römer 7 zurück. Das höhere Gesetz hebt das niedere auf. Du kannst mit der Sünde kämpfen, du kannst mit der Sünde ringen, du kannst die Sünde anschauen, du kannst gute Vorsätze fassen. Und ich weiß aus meinem eigenen früheren Leben, jetzt mache ich das nicht mehr, aber in früheren Jahren sehr häufig gute Vorsätze fassen. Dafür eignet sich ja der Geburtstag und der 1. Januar. Die eignen sich ja besonders für gute Vorsätze. Also in diese oder jene Lieblingssünde falle ich jetzt nicht mehr herein und das wird anders und das wird besser. Wie lange dauert's? Einen halben Tag oder zwei Tage oder eine Woche, bis du sagst, hat wieder nicht funktioniert. Das höhere Gesetz hebt das niedere auf. Es ist im Heiligungsleben besser, wenn wir nicht die Sünde ständig anschauen und wie komme ich damit klar und ich ringe und kämpfe und streite. Paulus sagt an anderer Stelle im Römerbrief, der Sünde gegenüber sind wir tot, halte dich der Sünde gegenüber für tot. Muss man da kämpfen, wenn man tot ist? Kann man gar nicht. Wir interessieren uns für etwas anderes. Wir lenken unser Interesse, unsere Sehnsüchte in eine andere Richtung. Und wenn uns die Gemeinschaft der Heiligen, die Bibel, wenn uns Gott und Jesus wichtiger und immer wichtiger wird, dann verliert das andere an Bedeutung. So geschieht Heiligung. Das ist ein wirksamerer Weg, als mit der Sünde sich herumzuschlagen. Das höhere Gesetz, Gesetz des Geistes des Lebens. Gesetz bedeutet Bindung. Bindung. Völlig frei ohne Bindung sind wir nicht, aber hier gibt es eine herrliche neue Bindung an den Lebensgeist in Christus. Und dann muss Sünde und Tod nicht herrschen über uns. Ein bisschen Verkehrserziehung will ich mal machen. Vielleicht wollen Sie ja bald mal einen Führerschein machen, dann haben Sie schon was voraus. Verkehrserziehung. Also ich machte meinen Führerschein vor vielen, vielen Jahren in Gießen als junger Mann und habe aber noch einiges behalten, was ich damals gelernt habe. Und da hatte ich einen Fahrlehrer, so wie damals, so würde heute kein Fahrlehrer mal sagen. Der sagte da so in seinem hessischen Dialekt zu mir, schau Stück, du hast so schwere Füße. So redete der, ich hätte zu schwere Füße. Der hätte wohl zu viel aufs Gaspedal drücken oder was. Schau Stück, redet man so? Heute würde das wohl kein Fahrlehrer mehr machen. Heute ist man doch zu jungen Menschen sehr höflich. Ja, also, was habe ich gelernt? Da ist ein Verkehrszeichen, Stopp. Was hast du zu tun? Du hast zu stoppen, du hast zu halten. Das mache ich ja dann auch in der Regel. Manchmal rollt er noch so ein klein wenig vielleicht. Also, bei einem Stoppschild, Verkehrszeichen, da stoppen wir. Gut. Aber nun kann es sein, dass ich ein Stoppschild habe und fahre seelenruhig durch, ohne schlechtes Gewissen. Warum denn? Weil da eine Ampel ist, die ist gerade grün geschaltet und Ampel geht vor Verkehrszeichen. Also wenn die Ampel grün ist, dann hebt das höhere Gesetz das niedere auf. Dann kann es passieren, die Ampel ist rot und Stoppschild und ich fahre seelenruhig durch. Warum denn? Weil da ein Polizist an der Kreuzung steht, der mir winkt. Das gibt zwar heute nur noch selten, früher gab es das öfter. Der Polizist ist wichtiger als die Ampel ist wichtiger als das Verkehrszeichen. So, kostenloser Verkehrsunterricht auf der Langensteinbacher Höhe. Das höhere Gesetz hebt das niedere auf. Das gilt also für das geistliche Leben, in dem eine neue Bindung in unser Leben kommt, macht es uns frei, wachstümlich in einem Prozess, nicht schlagartig in einer Sekunde von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dritte befreiende Tatsache, da heißt es also, was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott, Vers 3, wenn ich es etwas verkürze. Was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Paulus schreibt ja viel vom Gesetz im Galaterbrief, auch der Hebräerbrief schreibt vom Gesetz. Was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Was war denn dem Gesetz unmöglich? Und was ist denn dem Gesetz möglich? Wozu ist das Gesetz gut? Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, schreibt Paulus im Römerbrief. 3, Vers 20. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und das ist ja schon auch ein sehr wichtiger, positiver Wert. Daran fehlt es heute weithin, nicht wahr? Bei der Erziehung hapert es und dann wissen die Kinder nicht mehr, was gut und böse ist. Sie kennen die 10 Gebote nicht, sie wissen überhaupt nicht die Grundbegriffe der Bibel, die man früher doch eigentlich lernte und kannte in Elternhaus und Schule. Und dann haben die Kinder kein Unrechtsbewusstsein, das ist ganz schlimm, nicht wahr? Und dann geht man eben mit dem Messer in die Schule und dann haut man der Lehrerin eine runter und so weiter und hat überhaupt kein schlechtes Gewissen. Habe ich doch gestern Abend noch im Fernsehen gesehen, das kann ich doch machen, das darf doch jeder. Es ist ganz schlimm mit den gesellschaftlichen Zuständen heute. Und da spielt das Thema Sündenerkenntnis eine ganz wichtige Rolle. Und bevor man dem Kind in der Erziehung, dem Kleinen schon, mit dem süßen Klang des Evangeliums begegnet, sollte man auch mal hinweisen, dass dieser Gott Forderungen stellt und dass es die 10 Gebote gibt und dass Gott das und das und das will. Aber Gott hat gewusst, dass der Mensch diese Gebote aus sich heraus ja gar nicht halten kann und er gab sie dazu, dass er daran scheitert. Galater 3, 24, das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hin, unser Erzieher, unser Pädagogos, unser Pädagoge auf Christus hin. Was kann das Gesetz und was kann das Gesetz nicht? Das Gesetz kann Sünde bewusst machen und das ist schon mal ein ganz wichtiger, positiver Wert. Damit ist die Sünde noch nicht überwunden. Früher haben die Menschen auch gesündigt, nicht erst heute, aber sie hatten wenigstens noch ein schlechtes Gewissen dabei in der Regel. Also, was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Das Gesetz bringt Sündenerkenntnis, aber nicht Sündenüberwindung, Gottesleben, Rettung, Kindschaft. Das kann das Gesetz nicht. Und eben das bringt Gott Rettung, Kindschaft, neues Leben, Vollendung, Geistesfrucht. Das war mein erster Punkt. Hoffentlich ist es nicht zu kompliziert für Sie heute Abend. Zweitens gehen wir einen Schritt weiter, Verse 5 bis 8. Kinder Gottes durchschauen das Wesen des Fleisches. 5 bis 8. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann das auch nicht, diese Fleischesgesinnung. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Paulus redet dauernd von Fleisch. Es ist uns allen klar, dass er mit dem Wort Fleisch nicht dasselbe meint, als wenn wir in den Metzgerladen einkaufen gehen. In dem Sinne ist Fleisch natürlich nicht gemeint. Wir müssen verstehen, was Paulus mit dem Fleisch meint. Unsere alte Wesensart von Adam her, unsere Ich-Natur. Es wäre zu verengt, dabei nur an den Körper etwa zu denken oder an Sexualität zu denken. Hier ist der ganze alte Mensch gemeint nach Geist, Seele und Leib. Der rebellische Geist, die wehleidige, die genusssüchtige Seele und der leidensscheue Körper. Alles, alles, alles ist da inbegriffen, was von Adam herkommt. Das alte Wesen, mein Ich-Wesen, Ego. Es gibt ja so Graffiti-Spritzer, ja, die an alle Mauern da was spritzen. Und da ist mir doch aufgefallen, da habe ich letzter Zeit sehr häufig das Wort Ego gelesen. Ego. Es gibt heute Menschen, die bekennen sich ganz offen zu Ego. Ich will ich sein. Und das andere interessiert mich eigentlich gar nicht so. Wie es meiner Mutter geht, wie es meiner Großmutter geht, sogar die partnerschaftliche Beziehung, die ich da habe, na ja, mag ja manchmal schön sein für eine Zeit, Lebensabschnittspartnerschaft nennt man das ja, traurige Dinge sind es heute. Ich komm, ich will ich sein, ich will mich ausleben, ich will alles selber bestimmen, wehe dem, der mir da reinreden will. Ego, das ist das, was Paulus Fleisch nennt. das kann Gott nicht gefallen, das gibt uns auch nicht Leben und Frieden. Schaut sie euch doch an, diese Ego-Leute, schaut sie euch doch an, diese bewussten Egoisten. Wir leben ja in einer Zeit, in der man Sünde nicht im Kämmerlein beichtet, sondern vielleicht in der Redaktionsstube einer Illustrierten. Ich habe hier eine interessante Story für Sie und Bilder habe ich auch dabei. Also diese Ich-Menschen, diese Ego-Naturen. Ich sage es nicht von oben herab, wir sind ja alle zunächst von Natur solche Egoisten und der Egoismus ist ja auch nicht immer falsch. Du musst schon auch auf dich selber achten und auf deine Dinge, sonst, wenn man das gar nicht mehr tut, dann lässt man vor lauter Altruismus seinen Schirm stehen, seinen Hut hängen und ich interessiere mich nicht für mich, nein, nur der andere. Nein, es gibt auch einen notwendigen Egoismus, das ist ganz klar und das kleine Kind muss mal erst besorgt sein für sich selber. Aber wenn wir dann heranwachsen und nur noch Ego, 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 dann ist das eben eine ganz traurige Entwicklung, dann ist das Götzendienst des Ego. Und wenn wir solche Menschen uns anschauen, sind die glücklich und gelöst. Ich mache, was ich will in dieser Welt und ich gönne mir jede Lust. Ach, wie schön, oh Gott und Vater, vielen Dank dafür. Nein, 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 die sind gierig, die wollen immer mehr haben, Habgier. Pleonexia, griechisch, immer mehr haben wollen, nie schweigen seine Wünsche still, nie sagt er jetzt, ist alles gut, mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht. Also, es ist mir aufgefallen, dass Römer 8 viel schärfer noch als Römer 7 mit dem Fleisch ins Gericht geht. Die radikalsten Urteile über das Fleisch, die finde ich gerade hier in dem Kapitel Römer 8, das uns so auf die Höhen führt. Nochmal ein Blick auf Römer 7. In Römer 7 fehlt ein Wort fast völlig. Das steht nur mal im 6. Vers. Das ist das Wort Pneuma, Geist, Geist. Das haben wir in Römer 8 haufenweise. Immer wieder ist die Rede vom Geist. In Römer 7, da ist die Rede vom Fleisch und vom Gesetz, Sünde, Sünde, Gesetz, Fleisch, Fleisch, Sünde, Gesetz. Das sind die Worte, die in Römer 7 häufig wiederkehren. Vom Geist ist da noch ab Vers 7 überhaupt nicht die Rede. Hier in Römer 8, da ist dauernd vom Geiste die Rede, ganz viele Stellen. Und nun, in diesen verlesenen Versen 5 bis 8 kommt Paulus noch einmal auf das Thema Fleisch zurück und er zeigt es in seiner ganzen Radikalität. Die Gesinnung des Fleisches, diese Ego-Gesinnung, ist Feindschaft gegen Gott, denn Gott will diesen Egoismus nicht. Kinder Gottes durchschauen das Wesen des Fleisches. In Römer 7 haben wir einen Menschen, in einem entsetzlichen Zwiespalt. Für manche Menschen sind Römer 7 und Römer 8 feststehende Begriffe. Lebst du in Römer 7 gerade? Wo bist du? Oder bist du auf den Höhen von Römer 8? Wo bist du gerade? Bist du mal wieder zurückgefallen in Römer 7? Ja, das kann uns passieren. Oder leben wir beständig in den Höhen des Geistes, der Kindschaft, der Freude? Römer 7 ist ein Mensch im Zwiespalt, der Zwiespalt des gesetzlich Frommen. Das ist Römer 7. Das ist kein gottloser Mensch, das ist kein Weltmensch, der von nichts eine Ahnung hat. Das ist ein frommer Mensch vom Gesetz unterwiesen. Er weiß um die Gebote Gottes, er weiß um das Gute. Paulus ist nicht gegen das Gesetz. Paulus sagt ja auch, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Nur, was kann das Gesetz, was kann es nicht? Das muss uns klar sein. Also, das ist ein Mensch, der das Gute weiß, aus dem Gesetz unterwiesen. Die 10 Gebote, die finden wir ja bei Paulus weitgehend wieder. Haben Sie da schon gemerkt? Die 10 Gebote, sogar im Epheserbrief, diesem wunderbaren Füllebrief, da finden wir doch 10 Gebote wieder. Man soll nicht lügen, man soll nicht stehlen, Kinder sollen gehorsam sein. Aber, wenn wir die 10 Gebote bei Paulus wiederfinden, dann ist es der Sache nach dasselbe. Unverrückbare göttliche Normen. ob Altes Testament, ob Neues Testament, ob Israel, ob Nationen, ob Menschen in Christo, ob der Weltmensch. Gott will, dass wir nicht lügen, Gott will, dass wir nicht Ehe brechen, Gott will, Sie kennen ja die 10 Gebote. Aber im Alten Testament ist das Gesetz Drohpotenzial, da wird gedroht. Lesen Sie mal 5. Mose 28, wenn Israel in allen Geboten wandelt und alles Rechtsbestimmungen hält, das Gesetz und dann die vielen Verordnungen, die es dazu noch gab, dann kommt der Segen. Wenn du aber nicht in allen Geboten wandelst und alles fleißig hältst, dann kommt der ganze Fluch und dann kommt eine Riesenliste schrecklicher Flüche. Krankheit, Armut, Vertreibung, Exil, Hungersnot und was alles. 5. Mose 28. Also, da hängt das Damoklesschwert des Fluches Gottes über dem Sünder auf dem Boden des Gesetzes. Paulus bringt die gleichen Gebote, aber er bringt sie nicht als Drohung, wehe dir, wenn du das nicht hältst, sondern für die Kinder Gottes, für die Erlösten, für die, die ohne Gesetz gerecht geworden sind durch den Glauben, da sagt Paulus, nun, wo du errettet bist, nun, wo du ein Kind Gottes bist, geh hin und halte die Gebote. Jetzt kannst du es ja auch erst. Ich diente mal mit dem teuren Bruder Arthur Muhl in Interlaken. In einem Hotel hatten wir sonntags eine schöne Versammlung. Und der Arthur Muhl sagte so in seiner Begeisterung, mit den 10 Geboten haben wir gar nichts zu tun. Und dann bin ich ihm doch mal ins Wort gefallen. Er wollte das ja auch gerne, dass man ihn mal unterbricht und habe gesagt, also Arthur, du willst damit sagen, wir sollen ruhig lügen, stehlen, ehebrechen. Nein, nein, nein. Ja, ich sag, dann sag's aber bitte dazu, wie du das meinst. Er wollte ja sagen, dass wir mit den 10 Geboten nichts zu tun haben als Drohung, Fluch, Last. Aber die Normen gelten und sie kehren bei Paulus wieder als Ermahnung, als freundliche Ermunterung für die Erretteten. Nicht als hänge unsere Seligkeit davon ab, ob wir das nun schaffen oder nicht schaffen. Davon hängt es überhaupt nicht ab. Nicht nach Werken, sondern aus Gnade durch Glauben sind wir errettet. Aber nachdem du errettet bist, da halte die Normen Gottes. Jetzt kannst du es ja erst überhaupt. Fleisch, das Fleisch, die alte Wesensart, kann Gott nicht gefallen. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Und selbst wenn ich das Gute will, ich kann es nicht. Radikales Urteil gegen das Fleisch. Dadurch schauen wir das Fleisch. Und wir haben ja Beispiele genug. Da könnte man eine ganze Bibelstunde drüber halten. Gesinnung des Fleisches, die Ich-Sucht des Lot, die Lüge des Abraham, der verschwieg, dass diese Schwester ja in Wirklichkeit seine Frau ist. Jakob überlistet den Esau, Ausnutzen einer Schwäche des anderen, Koras Empörung, Davids Sünde, Verleugnung des Petrus. Wir haben ja viele Beispiele und kennen uns selber, was Wesen des Fleisches ist. Davon, sagt Paulus, kannst du nichts erwarten. Es muss was anderes ins Leben kommen. Eben die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dass ich zu ihm komme und ihn annehme als meinen Heiland und als meinen Herrn. Bitte beides, nicht nur eins. Heiland und Herrn. Ein dritter Punkt. Und dazu lese ich dann die Verse 9 bis 14. Kinder Gottes erfahren Geistesinnewohnung und Geistesleitung. Römer 8, 9 bis 14. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Also ihr seid nicht mehr solche Menschen. Gewiss, natürlich, wir leben im Fleisch, indem wir im Leibe wohnen auf dieser Erde. Wir sind keine Geistwesen, wir sind keine Engel, wir schweben nicht im Himmel herum. Wir sind hier schon Fleischesmenschen. Aber das Wesen des Fleisches ist bei uns nicht mehr bestimmend, will Paulus sagen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also ein ganz wesentlicher Punkt. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Und Vers 11, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch der egoistischen Wesensart des alten Menschen zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Dann beherrscht euch Todeswesen geistlicherweise. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wenn ihr durch den Geist, hieß es früher in einer alten Übersetzung, wenn ihr durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ich bekam als Elfjähriger ein Buch in die Hand, für das war ich noch nicht reif. Der Geist Jesu Christi von dem südafrikanischen Erweckungsprediger André Murray, denn eine Urgroßtante von mir war gestorben und als meine Oma mit ihren Schwestern zum Erben ging und sich über den Wäscheschrank machten, da fanden sie da zwei Bücher. Das ist was für dich, den Oberschüler. Aha. Und dann bekam ich Ernst Soniden, Sprechstunden mit deinem Ich, und dann bekam ich das andere Buch, Der Geist Jesu Christi. Und wenn man dann so als Elfjähriger im Bett dann so Bücher studiert, wenn ihr durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, die Geschäfte des Leibes töten. Was heißt Geschäfte töten, habe ich mir überlegt. Und was ist Geist des Fleisches? Wenn ihr durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, das habe ich völlig falsch ausgelegt. Geist des Fleisches, was ist denn das? Geschäfte töten, was ist denn das? Konkurs machen? Also jetzt verstehe ich das etwas besser. So kann man daneben greifen, wenn man Paulus nicht recht versteht. Also hier geht es um ganz kostbare Dinge, Geistesinnerwohnung und Geistesleitung. Der teure Bruder Pastor Karl Merz, der in München wirkte, der die prophetischen Wochen in Seeshaupt veranstaltete, vor vielen, vielen Jahren. Hier gibt es welche, die waren dabei. Dieser teure Bruder Karl Merz hat gern darauf hingewiesen, es ist ein Unterschied, ob der Heilige Geist von außen nach innen an uns wirkt. Er wohnt noch nicht in uns, aber er arbeitet an uns. Und das tut er heute Abend ja an allen, die wir hier sind, denke ich. Mindestens in dieser ersten Phase sind wir. Wenn wir dann Ja gesagt haben, unser Herz öffnen, dann kann er in uns wohnen und Christus. Und sogar der Vater will in uns wohnen nach den Abschiedsreden. Wenn er dann in uns wohnt, dann kommt eine andere zweite Phase in Gang. Da arbeitet er, da wirkt er von innen nach außen. Nun kann Geistesfrucht sichtbar werden, nun können wir Zeugnis geben, nun soll etwas ausstrahlen. Also die erste Phase oder die zweite. Die erste Phase ist die, wo der Heilige Geist von außen auf Menschen einwirkt. Auf Menschen, die etwa die Bibel lesen, die etwa unter einer Predigt sind. Und wenn wir zur Innenwohnung gekommen sind, dann kann dieser Heilige Geist uns von innen heraus nach außen bestimmen. Und das sind also zwei verschiedene Phasen, die zu unterscheiden sind. Geistesleitung, das ist etwas, was jedes Gotteskind ja erleben darf. Es gibt eine Geistesleitung auf der inneren Linie und auf der äußeren Linie. Und das ist nicht etwas für besonders Fromme oder Schwärmer, sondern das ist etwas, was jedem Gotteskind zugedacht ist. Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Paulus spricht also hier abwechselnd von Christi Geist, von Christus in uns, von der Innewohnung des Geistes. Und das gehört alles irgendwie zusammen. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Es gibt Leitung auf der inneren Linie, Leitung ins Wort und Leitung im Gebet. Der Heilige Geist leitet ins Wort. Wir sind doch alles zunächst wie die Blinden. Er leitet uns hinein ins Wort. Er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Johannes 16, Vers 13. Und er leitet auch im Gebet. Das sagt sogar der Apostel Paulus. Wir wissen nicht recht, wie wir beten sollen. Der Geist macht es in uns. Römer 8, 26. Und es gibt Leitung auf der äußeren Linie. Etwa, wenn die Apostel im Missionsdienst waren, dann gab es Leitung des Geistes. Wohin soll ich gehen? Diese Leitung des Heiligen Geistes muss ja nicht heißen, dass er sagt, das ist Sünde, das musst du lassen. Sondern es gibt ja auch Dinge, die alle nicht Sünde sind, die alle schon gut sind. Aber was ist besser? Was soll ich machen? Sollten die Apostel damals in Kleinasien sich nach Norden wenden oder sollten sie nach Westen gehen? Sie wollten nach Norden, aber der Heilige Geist sagte, halt, 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 dahin will euch Gott nicht haben. Apostelgeschichte 16, Vers 6 und Vers 7. Die Leitung des Heiligen Geistes kann ein Wehren sein, ein Hindern oder ein andermal, dass er uns große Freudigkeit für etwas gibt. Ein Wehren, ein Hindern, nicht einmal gegen Sünde, das sowieso, sondern auch bei guten Dingen, die an sich gut sind. Ja, du dürftest heute Abend schon Fußball angucken, aber ich wüsste noch was Besseres, sagt der Heilige Geist. Wie wär's mit jener Versammlung aufzusuchen? Hoffentlich nicht gerade, wenn die Deutschen spielen, was? Also, Apostelgeschichte 16, 6 und 7. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Kleinasien, in der Asia zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Hören wir, achten wir auf die Leitung des Geistes. Da muss man natürlich aufpassen, dass man diese Leitung des Heiligen Geistes nicht mit eigenen Gefühlen und Eigenwillen verwechselt. Es gibt auch Geistesleitung, ja, in verschiedener Hinsicht. Ich habe mir das Wort Ago in 8 Vers 14 einmal näher angeschaut, die der Heilige Geist leitet. Ago, das kann heißen führen, bringen. Der Heilige Geist führt wie ein Bergführer, ein Reiseleiter, ein Blindenführer. Ago kann auch heißen geleiten, mitbringen, ein Freund, ein Begleiter. Ago kann auch heißen treiben, in Bewegung setzen. Ago kann auch heißen lenken, anführen, bis hin zum Kommandieren. Der Heilige Geist ist kein Unteroffizier, der so im Unteroffizierston mit uns redet. Das ist nicht seine eigentliche Wesensart. Aber ich war schon in meinem Leben manchmal dankbar, dass der Heilige Geist kommandiert. Ich erinnere mich vor Jahren, ich musste früh morgens aufstehen, um auf die Langensteinbacher Höhe zu fahren. Und weil da leicht ein Stau ist auf der Autobahn bei Stuttgart-Leonberg und so weiter, dann fahre ich gelegentlich schon sehr früh weg, um 6 Uhr am besten, um nicht in diesen Stau zu geraten. Ach nein, ich bin noch so müde, ach nein. Und dann dachte ich, jetzt guck aber mal ins Wörterbuch. Bist du ein Soldat Jesu Christi oder bist du kein Soldat? Schlag mal schnell auf im griechisch-deutschen Wörterbuch das Wort Stratiotes. Stratiotes, Soldat. Ich bin ein Soldat Christi, also raus aus den Federn und du machst jetzt die Sache. Und dann war ich auch pünktlich hier. Also gelegentlich dürfen wir auch dankbar sein, wenn der Heilige Geist mal Klartext redet. Kommando. Aber lieber redet er ja sanft und immer redet er in Liebe. Vierter und letzter Punkt. Die Zeit geht leider zu Ende. Habe ich noch 5 Minuten? Ja. Kinder Gottes haben Vertrauen zum Vater. Ich kann da ja morgen früh noch mal anknüpfen. Verse 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Dieses Abba steht dreimal im Neuen Testament. Einmal hat Jesus so gesprochen in Gethsemane und zweimal gebraucht es der Apostel Paulus hier in unserer Stelle und dann noch in Galater 4, Vers 6. Ein geradezu zärtlicher Name für den Vater, für den Papa. Aber Vater, der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Ich staune immer wieder darüber, dass ich zu Jahwe Vater sagen darf. Ich will ja hier nicht dauernd Werbung machen, aber erlauben Sie mir zu sagen, bevor ich das Buch geschrieben habe, Was ist der Mensch im Licht der Bibel? Da habe ich zwei andere Bücher geschrieben in den 2 Jahren davor. Jesaja erster Teil, Jesaja zweiter Teil. Steht ja auch da draußen auf dem Büchertisch. Und bei der Beschäftigung mit Jesaja, den ich dann aus dem Hebräischen übersetzt habe und dann Abschnitt für Abschnitt erläutert, war sehr interessant. Bei der Beschäftigung mit Jesaja, da stößt man ja fortwährend auf den Namen Jahwe. Manche haben früher auch Jehova gesagt. J-H-W-H, das sind die entscheidenden Konsonanten. Es wird verschiedenartig vokalisiert. Daher diese Unterschiede. Jahwe, Jahwe oder Jahava könnte es nach Delitzsch ursprünglich geheißen haben. Das ist auch nicht so wichtig für uns. Die Bedeutung ist wichtiger. Es ist abgeleitet von dem Wörtchen Sein, der, der einfach da ist, der immer und überall da ist. Der immer da ist, der jetzt da ist und in aller Zukunft, der sich auch nicht ändert. Der Unveränderliche, der Unwandelbare, der ewig Seiende, das ist Jahwe. Und in Jesaja haben wir großartige Aussagen von Jahwe, der den Himmel ausspannt, der den Himmel erschaffen hat und ausspannt, der die Erde gemacht hat. Dieser große Gott, wenn wir an die Galaxien denken, an diese Welten, an Milliarden von Galaxien, sagt man, der hat die alle im Griff. Der kann die Sterne sogar alle zählen, sagt uns ein Psalmwort. Kannst du die Sterne zählen? Fragt er Abraham. Nein, das kann niemand. Auch unsere besten Wissenschaftler kommen über Schätzungen nicht hinaus. Wie viele Sterne mag es geben? 10 hoch 11 mal 10 hoch 11 gibt 10 hoch 22, falls dir diese Zahl etwas sagt. Sehr viele Nullen, so viele Sterne. 10 hoch 11 Galaxien mit durchschnittlich 10 hoch 11 Sternen, das sind ja alles nur geschätzte Durchschnittswerte. Gott kennt sie alle mit Namen. Ob dann der Sirius auch Sirius heißt, weiß ich nicht. Und ob der Andromeda-Nebel bei Gott auch so heißt, könnte ganz anders heißen. Gott kennt sie alle mit Namen. Und dieser große Gott, Jahwe, der ewig Seiende, zu dem darf ich einfach kommen und sagen, Vater, mein Vater, mein lieber Vater, Abba, Vater, hilf mir in dieser Not, hilf mir in jener Not. Gott ist nichts Großes, zu groß, aber auch nichts Kleines, zu klein, dass ich nicht zu ihm kommen dürfte und in tiefem Vertrauen. Du brauchst keine Angst haben, dass du Gott mit Kleinigkeiten belästigst oder den Herrn Jesus mit Kleinigkeiten belästigst. Das dürfen wir ruhig machen. Aber es gibt auch noch Wichtigeres als unsere kleinen Sorgen. Und es ist gut, wenn wir im Gebet auch mal über uns selber hinauskommen und etwa denken an das Gebet in Epheser 3, 14 bis 21, auf dass ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich darf zu dem großen Gott kommen ohne Furcht. Furcht, das war unter Gesetz. Furcht, das ist 5. Mose 28. Furcht, das ist, wenn ein Fluch Drohung über mir hängt, wehe, wenn du nicht in allen Geboten wandelst, kann ich doch gar nicht, oh Gott. Wie gut, dass Jesus uns befreit hat vom Fluch, indem er ein Fluch wurde für uns, Galater 3. Ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wiederum zur Furcht, wie Israel unter Gesetz. Wie alle, die es ganz genau nehmen mit der Heiligung, mit dem Gesetz und immer wieder feststellen, Römer 7, Herr, ich kann's nicht und was jetzt? Rette dich auf die Gefilde von Römer 8. Einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Jetzt soll es ja endlich in diesem Herbst am Reformationstag mal wieder eine neue Bibelübersetzung geben. Es gibt wohl immer noch nicht genug, trotz Heinz Schumacher, Entschuldigung. Also, da, ich will jetzt gar nicht reden von der unsäglichen, gotteslästerlichen Volksbibel. V-O-L-X. Ich habe einiges in Gnade und Herrlichkeit dazu gesagt. Wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Das ist Gotteslästerung im frommen Gewand. Schrecklich. Nein, da gibt es jetzt noch eine Bibel, soll ja im Herbst herauskommen. Die ist wahrscheinlich nicht gotteslästerlich, aber verkehrt ist sie trotzdem. Eine gerechte Bibel soll es endlich geben. Naja, in Idea Spectrum wird man da noch im Oktober, November wahrscheinlich drüber lesen können. Eine gerechte, denn es ist doch arg ungerecht, wenn es immer so maskulinum zugeht in unserer Bibel, nicht wahr? Da ist der Vater, da ist der Sohn, warum denn nicht Mutter und Tochter, wäre doch viel lieblicher, oder? Dann gäbe es einen Männeraufstand, dann würden wir Männer eine gerechte Bibel fordern. Ach ja, nehmen wir doch Gottes Wort, wie es ist. Wenn Paulus hier abwechselnd redet, einerseits von Kindern, andererseits von Söhnen, dann hat das schon seine Bedeutung. Jeder Sohn ist ein Kind, aber nicht jedes Kind ist ein Sohn. Ich denke, wenn Paulus das Wort Sohnschaft wählt, dann will er damit etwas Besonderes ausdrücken. Dann denkt er an heranwachsende Kinder, an heranwachsende Söhne, die sich für die Dinge des Vaters interessieren und die Verantwortung übernehmen sollen, etwa im elterlichen Betrieb. Das könnte das dahinterstehende Bild sein. Verantwortung, sich interessieren für die Dinge des Vaters. Aber Vater, freuen wir uns, ihr Lieben, ich muss zum Schluss kommen, morgen früh machen wir, so Gott will, weiter. Freuen wir uns darüber, dass wir zu Yahweh, dem Ewigseienden, der Himmel und Erde gemacht hat, der gewaltige Schöpfer und Erhalter und Vollender, dass wir zu ihm persönlich Vater sagen dürfen und ihm alles bringen dürfen, was unser Herz bewegt. Amen. Wir beten. Aber, lieber Vater, es ist ein ganz großes Geschenk, es ist unfassbar, dass wir so zu dir sagen dürfen. Aber du willst es ja. Und du, Herr Jesus, hast uns immer wieder auf den Vater hingewiesen, hast deine Jünger auf den Vater hingewiesen. Du hast den Weg eröffnet, wir haben nun Zugang zum Vater durch Sündenvergebung, durch Erlösung, durch neues Leben. Wir sind in die Familie Gottes hineingekommen und dürfen so ganz familiär uns bewegen. Habe Dank für die Gaben und Geschenke. Es sind auch Mahnungen für uns, dass wir das Wesen des Fleisches erkennen. Es sind auch Mahnungen für uns, diese Dinge auch zu nehmen und nicht links liegen zu lassen. Herr, mach uns diese befreienden Tatsachen immer wieder neu groß. Herr, schenke, dass Geistes Innewohnung bei uns stattfindet. Und dass wir kindlich vor dir und mit dir, o Gott und Vater, leben. Amen.